Ja, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich möchte auch von meiner Seite herzlich willkommen sagen zu jedermann, zu jeder Frau hin, der die heute Abend da ist. Ein herzliches Willkommen. Wie schon gelesen oder gehört, mein Name ist Wolfgang Putschki. Ich bin Baujahr 1938, wie man ja auch unschwer sehen kann, bin gebürtiger Mannheimer. Ich bin seit 52,5 Jahren gerne und glücklich verheiratet mit der besten Frau der Welt. Wir haben zwei Kinder, einen Sohn, der arbeitet als Arzt in Hannover. Und eine Tochter, die arbeitet mit ihrem Mann zusammen seit 19,5 Jahren unter Straßenbanden und Straßenkindern im 4000 Meter hochgelegenen La Paz in Bolivien. Sind Missionarsleute, meine Tochter und mein Schwiegersohn. Wir haben sechs Enkelkinder. Eines süßer als das andere, ganz der Opa. Ich war 25 Jahre lang Gemeindepfarrer in Schriesheim an der Badischen Bergstraße, wo ich auch nach sieben Pfarrersjahren bewusst zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Und bin jetzt seit 24 Jahren als Evangelist und Seelsorger im Werk der Deutschen Zeltmission unterwegs und reise zwischen Januar und Dezember kreuz und quer durch die Republik und bin zum ersten Mal in meinem Leben in Wächtersbach. Ja, also eine absolute Premiere. Den Namen Wächtersbach, irgendwie habe ich da in Geometrie gefehlt, in Geografie gefehlt, habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gehört. Da waren nämlich Wächtersbacher in Schlüchtern-Hohenzell, wo ich gepredigt habe. Und so ist mir der Name Wächtersbach zum ersten Mal in die Ohren gekommen. Untergebracht bin ich in Bad Orb. Bin auch zum ersten Mal in meinem Leben in Bad Orb. Dass es Bad Orb gibt, hatte ich allerdings schon früher gehört. Sinnvoll leben, aber wie? Heute Abend soll es ums Leben gehen. Und ich gestehe, es wäre mir am liebsten, wenn es bei dem einen oder anderen nicht nur ums Leben ginge, sondern ins Leben, in ein wirklich erfülltes Leben hinein. Wenn man Bibelleser ist oder wenn man eines Tages Bibelleser wird, entdeckt man, Leben ist das Lieblingsthema Gottes. Kaum ein anderes Wort steht häufiger in der Bibel als das Wort Leben. Und das trifft sich gut. Denn Leben ist ein Thema, das auch alle Menschen angeht. Ganz gleich, ob sie reich sind oder den Cent zweimal umdrehen müssen, ob sie einen hohen Intelligenzquotienten haben oder einfachen Geistes sind, ob sie jung sind oder alt, Arbeit haben oder Arbeit suchen, unabhängig von Hautfarbe, Rasse oder Nation, das Thema Leben geht alle an. Von anderen Themen kann man das nicht so sagen. Nicht alle verstehen etwas vom Sport oder treiben Sport. Das Gleiche gilt von der Musik. Manche Leute sind so unmusikalisch, dass sie Rock und Barock nicht unterscheiden können. Ebenso wenig verstehen alle etwas von Politik oder sind politisch tätig, obwohl sich mehr über Politik äußern, als etwas davon verstehen. Aber Leben haben alle. Und dabei meine ich zunächst das Leben zwischen Geburt und Tod. Alle scheinen zu leben. Und doch, es gibt nicht nur Scheintote, es gibt auch Scheinlebendige. Sinnloses Leben, gedankenloses, zielloses Dahinvegetieren. Heute Abend soll ganz konkret die Frage im Raum stehen nach dem Sinn des Lebens. Ist mein Leben sinnvoll? Habe ich eine hieb- und stichfeste Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Wenn mich mein Sohn oder meine Enkelin fragen würde, sag mal Papa, sag mal Oma, kannst du mir sagen, was das Ganze eigentlich soll? Wozu sind wir auf der Erde? Habe ich da eine überzeugende Antwort? Wenn im Hospital der Schwerkranke im Bett neben mir verzweifelt stöhnt, es hat doch alles keinen Sinn mehr, könnte ich ihm Mut machen? Was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Was soll unterm Strich herauskommen? Wer sitzt im Cockpit meiner schnell dahinfliegenden Tage und wo werde ich dermaleinst landen? Jeder spürt, ich sollte eigentlich eine Antwort auf diese Frage haben. Ich sollte eigentlich wissen, wozu ich lebe. Ja, ich sollte es heute wissen, nicht morgen. Morgen könnte es zu spät sein. Ich habe mein Pfarrersleben lang auch Religionsunterricht gegeben an allen Sorten von Schulen. Ein Lehrplanthema war der Sinn des Lebens. Fragte ich meine Achtklässler, was für sie der Sinn, das Ziel ihres Lebens wäre, antworteten sie fast unisono, Hauptsache die Kohlen stimmen, möglichst eine Karriere wie Cristiano Ronaldo oder Bill Gates. Ich erzähle das natürlich nicht, um die Jungen schlecht zu machen, vielmehr, wie die Alten singen, so zwitschern auch die Jungen. Oder sind es nicht die Erwachsenen, die törichterweise tönen, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt? Ein Irrtum, Geld beruhigt nicht. Ich habe im Verlauf meines fast 78-jährigen Lebens viele ausgesprochen beunruhigte Reiche kennengelernt. Die gab es schon vor 2000 Jahren. Einer kam zu Jesus, der hatte wohlstandsmäßig ausgesorgt, obwohl er noch jung an Jahren war und merkt, doch mir fehlt etwas. Was muss ich tun, um ein erfülltes Leben zu kriegen, das die Zeit überdauert? Der hochbetagte Onassis, einer der Milliardäre des 20. Jahrhunderts, sagte einmal zu einem Reporter, täuschen Sie sich nicht, mein Lieber. Ich bin ein ganz Armer, nur mit viel Geld. Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi wurde einmal von einem Freund gefragt, Leo, was wäre dir lieber, 1 Million Rubel oder 12 Kinder? Da antwortete Leo Tolstoi wie aus der Pistole geschossen, 12 Kinder. Bist du verrückt, Brüderchen? Entgegnete der Freund, nein, sagte Leo Tolstoi, ich kenne das Herz des Menschen. Hätte ich 1 Million Rubel, wollte ich 2 Millionen Rubel. Hätte ich 2 Millionen Rubel, wollte ich 4 Millionen Rubel. Hätte ich 12 Kinder, hätte ich genug. Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, liest man in der Bibel. Manche rennen die ersten 40 Jahre ihres Lebens mit ihrer Gesundheit dem Geld hinterher, um dann die zweiten 40 Jahre ihres Lebens mit ihrem Geld der Gesundheit hinterherzurennen und am Ende nimmt keiner was mit. Die Taschen des Totenhemdes sind allemal leer, ganz gleich, ob es aus billigem Sackstoff oder aus teurer Seide ist. Es macht wenig Sinn, der reichste Mensch auf dem Friedhof zu sein. Wenn ein Reporter durch die Fußgängerzone einer Großstadt ginge und Leute fragen würde, entschuldigen Sie, was ist für Sie der Sinn des Lebens, würde er viele weitere Antworten bekommen. Und selbst solche, die mit der Achsel zucken würden, hätten eine Antwort, man müsste nur eine Woche mit ihnen zusammenleben, dann wüsste man, worum sich das Rad ihres Lebens dreht. Mancher würde dem Reporter antworten, für mich ist Arbeit der Sinn des Lebens. Und natürlich macht Arbeit Sinn. Heute ist man froh, wenn man Arbeit hat. Und doch, hieße es am Grab eines Menschen nur, Arbeit war sein Leben, wäre das der Nachruf für einen Ackergaul. Andere würden dem Reporter vielleicht antworten, für mich ist Liebe der Sinn des Lebens. Aber selbst wenn einer dabei an eine lebenslängliche Beziehung zu einem geliebten Menschen dächte, einer stirbt zuerst. Und wenn dann die liebevolle Beziehung zu dem Verstorbenen der Sinn des Lebens gewesen wäre, wäre das Leben von Stund an sinnlos. Nicht wenige würden antworten, Hauptsache Gesundheit. Keine Frage, Gesundheit ist ein hohes Gut. Aber wäre die Gesundheit der Sinn des Lebens, wären die Abertausende von Krankenhäusern und die Abermillionen Krankenstuben in der Welt Stätten der Sinnlosigkeit. Nicht wenige würden antworten, ich will nur eins, ich will Spaß haben. Lebensgenuss bis zum Abwinken. Ob das, was ich tue, gut oder schlecht ist für mich und andere, ob es wahr ist oder Lüge, interessiert nicht. Hauptsache, es macht Spaß. Und dann haben immer auch einige gemeint, es hat alles keinen Sinn. Es hat immer Leute gegeben, die sind an der scheinbaren Sinnlosigkeit des Lebens verzweifelt und zerbrochen. Und doch tief in uns drinnen steckt die Sehnsucht nach einem sinnvollen, erfüllten, glücklichen Leben. Fragt ein Vater seinen 8-jährigen Jungen, was wünschst du dir zum Geburtstag? Darauf der Junge, ein Pferd. Der erschrockene Vater fragt zurück, aus Holz? Nein, nicht aus Holz. Aus Plastik? Nein, nicht aus Plastik. Aus Pappe? Nein, nicht aus Pappe. Ja, aus was denn sonst? Aus Pferd, antwortet der Junge. Der Mensch sehnt sich nach einem Leben, das mehr ist als viel Kohle, mehr als Schuften bis zum Burnout, mehr als Gesundheit des Leibes, mehr als ein bisschen Vergnügen, mehr als Sex. Man kann diese Sehnsucht eine Zeit lang unterdrücken, so wie man einen Wasserball eine Zeit lang unter Wasser drücken kann. Aber irgendwann lässt die Kraft nach und der Wasserball steigt wieder nach oben. Die Sehnsucht nach Leben bricht immer wieder durch. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass Gott hinter unserem Leben steckt, der Ursinn von allen und von allem ist und der uns daher auch ein sinnvolles Leben zugedacht hat. Dahinter steckt, dass uns der ewige Gott das Leben gegeben hat. Daher liegt der Sinn unseres Lebens auch logischerweise in nichts Vergänglichem. Das Leben hängt rundherum mit Gott zusammen und Gott mit dem Leben. Gott ist der Ursprung, der Autor des Lebens, schon ganz äußerlich. Jeder, der denkfähig und denkbereit ist, kann das kapieren, dass man Leben nicht machen kann. Keiner, der Intelligenteste nicht. Man kann Leben nicht machen, man kann Leben nur empfangen. Ich habe das schon mit 13 Jahren herausgefunden. Eines Nachmittags, ich war allein zu Hause in der Mannheimer Neckarstadt, löffelte ich Zucker aus der Dose. Ich konnte nicht genug kriegen. Natürlich fielen einige Körner auf den Küchentisch. Im Nu machten sich Ameisen darüber her. Ich beobachtete fasziniert, wie diese winzigen Tierchen zielgerichtet auf die Zuckerkörner zuliefen. Nach einer Weile drückte ich mit dem Daumen eine Ameise tot und erschrak. Es waren noch alle Atome vorhanden. Ich hatte die Ameise töten können, aber ich konnte sie nicht wieder lebendig machen. Stellen Sie sich ein Weizenkorn vor. Betrachten Sie im Geiste ein Weizenkorn. Und ich sage Ihnen, ein Weizenkorn ist ein komplizierterer Computer als alle Computer von Bill Gates zusammen. Steckt man diesen Winzling in den Boden, wächst ein Halm mit Ähren, die zwischen 60 und 100 Weizenkörner in sich tragen, aus denen im Lauf der Jahre viele Tonnen neuer Weizenkörner hervorgehen. Und alle Naturwissenschaftler der Welt zusammen, alle, können kein einziges Weizenkorn machen. Dass Gott der Ursprung des Lebens ist, hat jedoch Bedeutung weit über das Äußere von ihm herkommen hinaus. Er als Schöpfer weiß, wozu ich da bin. Er kennt den Sinn und das Ziel meines und ihres Lebens. Wir kennen den Sinn nicht. Ich kann einen Stuhl nicht fragen, wozu er da ist, aber ich kann den Schreiner fragen, der ihn gemacht hat. Gott hat den Sinn und das Ziel unseres Lebens offenbart in seinem Wort. Sie und ich, wir sind zu so etwas Grandiosem berufen wie zur ewigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er der Vater, wir seine Kinder. Wir sind zu seinem Ebenbild, zu seinem Spiegelbild erschaffen. Aber keiner ist das mehr, auch keiner hier im Raum. Denn das hieße ja, dass unser Leben seine Liebe, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, seine Reinheit widerspiegeln müsste. Ist Ihr Leben von der Liebe geprägt? Sind Sie geduldig und barmherzig? Sind Sie zu Freund und Feind gleichermaßen freundlich? Sind Ihre Gedanken, Ihre Worte rein? Am Anfang war das so, als der Mensch noch in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott lebte. Aber dann ist das Böse dazwischen gekommen. Besser, der Böse ist dazwischen gekommen. Der Mensch entschied sich frech gegen Gottes Willen. Der Mensch fiel in Sünde. Und seither kommt kein unschuldiges Kind mehr zur Welt. Man mag das kaum glauben, wenn man ein Baby im Kinderwagen liegen sieht. Und doch ist es wahr. Ich erinnere mich, dass mein etwa 3-jähriger Sohn eines Tages meine Frau und mich ungeniert anlog. Und ich versichere Ihnen, dass Lügen haben ihm weder seine Eltern noch seine Großeltern beigebracht. Das konnte er ganz von alleine und später auch andere Dinge, die Gott und uns nicht gefallen haben. Und als wir seine Eltern Kinder waren, war es bei uns genauso. Wir Menschen sind von Mutterleibe an nur noch Zerrbilder Gottes, keine Spiegelbilder mehr. Zurück in ein sinnvolles Leben mit Ewigkeitshorizont hieße also, zurück in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wie ist das möglich? Das geschieht noch nicht dadurch, dass einer ein christliches Elternhaus hat, obwohl das eine tolle Sache ist, Eltern zu haben, die beten und von Jesus erzählen und Kraft seiner Kraft nach Gottes Willen zu leben versuchen. Die intakte Beziehung zu Gott kommt auch noch nicht durch eine Art Vierräder-Christentum, Taufe, Kommunion oder Konfirmation, Trauung, Beerdigung. Es reicht auch noch nicht zu erkennen, dass Gott Mittel zum Leben gibt. Nein, Gott muss die Lebensmitte sein. Gott muss den ersten Platz einnehmen, wenn das Leben sinnvoll werden soll. Um wen oder was dreht sich das Rad meines Lebens? Woran hängt mein Herz? Worauf könnte ich nicht verzichten, wenn ich auf alles verzichten müsste? Für wen oder was habe ich immer Zeit und Geld? Der oder das ist mein Gott. Nichts und niemand sonst, auch wenn ich das 1000-mal behaupten würde. Aber niemand und nichts taugt zum Gott eines Menschenlebens außer Gott. Der große Kirchenvater Augustinus hat gesagt, das Herz des Menschen ist so groß, dass nur Gott es ausfüllen kann. Und das Leben bestätigt die Wahrheit dieses Satzes. Der Schaden, der ein sinnvolles Leben verhindert, sitzt tiefer, als man denkt. Wir haben nicht nur ein paar Macken. Wir sündigen nicht nur. Wir sind Sünder. Keine kleinen Sünderlein, wie die Narren tönen. Je weiter ein Fluss von der Quelle weg ist, desto schmutziger ist er. Und je länger ein Mensch ohne Gott lebt, desto sinnloser und sinnleerer sein Leben, desto höher die Berge der Sünde. Mag sein, Sünde ist kein modernes Wort, aber mich schert das nicht. Wie soll man all das Dunkle sonst nennen? Jeder kennt es. Jeder mag an seine eigenen dunklen Punkte denken, etwa, dass wir im Alltag so gottvergessen sind, Gott einen guten Mann sein lassen und unser Leben auf eigene Faust leben. Das ist bei Lichte besehen, abgesehen von Gott, ohne Gott, ein gottloses Leben. Oder hat bei der letzten Entscheidung, die Sie getroffen haben, Gott eine entscheidende Rolle gespielt? Das ist der mit Abstand dunkelste Punkt in unserem Leben. Wenn Gott außen vor ist, wenn wir einfach tun, was wir wollen oder ein Schaukelpferd des Zeitgeistes sind, kommt ein 9-jähriges Mädchen weinend von der Schule nach Hause. Warum weinst du? Fragt die Mutter. Weil sie mich alle auslachen. Aber warum lachen sie dich denn alle aus? Weil ich rote Haare und Sommersprossen habe. Aber Liebes, ich mag dich mit deinen roten Haaren, mit deinen Sommersprossen und außerdem hat dich Gott so gemacht. Als die Tränen schon fast getrocknet sind, meint das Mädchen, aber gell, bei dem lassen wir nichts mehr machen. Das größte Problem in Deutschland ist nicht die Arbeitslosigkeit oder die Fremdenfeindlichkeit, sondern die Gottlosigkeit, dass wir Gott nicht mehr machen lassen. Sünde in unserem Leben kann unsere Unversöhnlichkeit sein, unsere Sturheit, unser Stolz oder unser Selbstmitleid. Unsere ganze Gedankenwelt kann dunkel sein. All die lieblosen, unreinen, unwahren, eitlen Gedanken, die wir denken. Wenn die anderen wüssten, was wir alles schon gedacht haben und immer wieder denken. Wenn jeder hätte vor der Stirn aus hellem Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren und jeder könnte sehen hinein, was gäbe das ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Sünde und Schuld. Viel steht zwischen uns und Gott, auch zwischen uns und unseren Mitmenschen. Gott hätte das Unternehmen Gemeinschaft mit dem Menschen schon nach der ersten großen Enttäuschung abbrechen können. Er hätte auch mich schon wie oft fallen lassen können. Aber er hat es nicht getan. Gott kann es nicht lassen, zu lieben. Und andererseits ist Gott so gerecht und heilig, dass er unter keinen Umständen einen Kompromiss mit der Sünde schließt, so sehr auch die Sünder liebt. Eine scheinbar ausweglose Situation. Aber Gott hat in seiner Liebe einen Ausweg gefunden. Er hat seinen Sohn für uns Mensch werden und sterben lassen. Er hat alle Sünden aller Menschen aller Zeiten auf den einzig Sündlosen gepackt, auf Jesus. Er hat all das Böse, das Menschenhände je getan haben, und all das Gute, das Menschenhände je unterlassen haben, auf die zwei großen Nägel gepackt, die seinem Sohn durch die Hände getrieben wurden, die nur gesegnet und geholfen und geheilt haben. Er hat all die bösen Wege, die Menschenfüße je gegangen sind, und all die guten Wege, die Menschenfüße verweigert haben, auf den riesigen Zimmermannsnagel gepackt, der seinem Sohn durch die Füße getrieben wurde, die nur Wege des Friedens gegangen sind. Und er hat all die bösen Gedanken, die Menschen gedacht haben, auf die schreckliche Dornenkrone gepackt, die seinem Sohn aufs Haupt gedrückt wurde, das nur Gedanken der Liebe und des Erbarmens gedacht hat. Wenn ich das erkenne, anerkenne und annehme als für mich persönlich und konkret geschehen, werde ich alle meine Sünden los, werde ich ein Kind Gottes und Christ im biblischen Sinn. An Jesus vorbei gibt es keinen Weg, sündenlos zu werden. Gott ist nicht jene lächerliche Figur, die auf einem Auge blind ist und das andere zudrückt. Einen solchen Gott könnte auch kein denkender Mensch ernst nehmen. Es gibt auch keine harmlosen Sünden. Das sind lediglich unsere kurzsichtigen Einschätzungen. Wenn ich Ihnen sagen würde, draußen vor der Tür stünde ein gefährliches Tier, woran würden Sie dann denken? An einen Löwen oder an einen Bären oder an den Hund Ihres Nachbarn? Es könnte auch ein Tier sein, das Sie mit bloßem Auge kaum sehen. Mikroskopisch kleine Tiere können das Leben eines Menschen zerstören. Die Größe eines Tieres besagt noch nichts. Die kleinsten können so gefährlich sein wie die größten. Es ist egal, ob ich in eine Jauchegrube falle und ertrinke oder ob ich in einer Badewanne mit Kölnisch Wasser ertrinke. Tod ist Tod. Tod in Sünden ist Tod in Sünden. Leben ohne eine persönliche Beziehung zu Gott ist wie eine Rebe, die vom Weinstock abgeschnitten ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die abgeschnittene Rebe einen Meter oder einen Kilometer oder einen Millimeter vom Weinstock entfernt liegt. Eine abgeschnittene Rebe verdorrt. Christlich reicht ebenso wenig wie humanistisch oder atheistisch. Christus reicht. Christus reicht. Es hat Gottes Sohn das Leben gekostet, dass wir zum Leben mit Gott kommen können. Zu einem sinnvollen Leben schon hier auf Erden und zu einer Ewigkeit bei Gott. Für die Sünde braucht es einen Platz, damit das Leben gelingt und im Himmel herauskommt. Luther hat einmal gesagt, für die Sünde gibt es allemal nur zwei Orte. Entweder sie liegt auf dir oder sie liegt auf Christus. Und du entscheidest, wo sie liegen soll. Wenn ich unterwegs bin und eine offene Kirche finde, gehe ich manchmal durch den Mittelgang auf den Altar zu, auf dem gewöhnlich ein Kruzifix steht. Dort hängt Jesus mit ausgebreiteten Armen links und rechts aus Liebe zu mir vernagelt. Und es ist jedes Mal, als spräche er vom Kreuz, komm doch her zu mir. Solch ein Kirchenbesuch ist wie eine Oase in der Wüste des Alltags. Auf Jesus am Kreuz zugehen, ihm in die Arme laufen. Einmal erstmals und dann immer wieder neu. Das ist es, das bringt's. Und dazu muss ich mich nicht aufschminken oder auf fromm machen. In Berlin hat sich ein kleiner Junge verlaufen. Er weiß nur noch den Namen der Straße, wo er wohnt, aber nicht mehr, wie er dorthin kommt. Da wendet er sich an eine vornehme Dame. Die mustert ihn von oben bis unten und sagt, nimm erst mal die Hände aus deiner Hosentasche und setz deine Mütze ab und putz dir deine Rotznase. Darauf der Berliner Junge, dann verlof ich mir lieber. Bei Jesus ist das anders. In einem der für mich schönsten neueren Lieder heißt es im ersten Vers, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ja, zu Jesus darf jeder kommen, Kinder und Altgewordene und die dazwischen, kirchliche und unkirchliche Leute, Zweifler und Verzweifelte, zu Jesus darf jeder brutto kommen, mit allem, was er ist und hat und auch mit allem, was er nicht ist und was ihm fehlt. Zu Jesus darf jeder kommen, zu jeder Zeit, an jedem Ort und mit allem. Auch heute Abend kann man das. Er ist nicht weiter als ein Gebet weit von Ihnen entfernt. Er sagt auch im Blick auf Sie, komm her zu mir. Und fügt ermutigend hinzu, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Wer zu Jesus kommt, wird erquickt. Dem wird vergeben. Der darf aufleben, der wird verändert. Dessen Beziehungen werden heil. Der kriegt schon vor dem Tod ein Leben, das den Namen Leben verdient und dessen Leben endet nicht 1,60 Meter unter der Erde. Dessen Leben mündet vielmehr ein in die Herrlichkeit des Himmels. Ich mache Ihnen von ganzem Herzen Mut und lade Sie jetzt ein zum Gebet. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du unser Gewissen geweckt und unser Herz berührt hast. Du bist die Quelle des Lebens, die fließt und fließt und überfließt. Du bist die Quelle des Lebens, das wir uns im Grunde unseres Herzens wünschen. Danke, dass du uns einlädst, zur Quelle zu kommen und an der Quelle zu leben, nicht mehr an den Tümpeln des Zeitgeistes oder an den Pfützen unseres eigenen Dafürhaltens. Und danke, dass du einen Weg gefunden hast, alle Hindernisse zu beseitigen, die zwischen uns und dir liegen. Danke für Jesus, deinen Sohn, der unsere Sünden auf sich genommen hat. Danke, Herr Jesus, für deine unbegreifliche Liebe. Danke, dass du uns zurufst, komm doch her zu mir. O schenke Gnade, dass dich keiner einfach stehen und rufen lässt und den Stiefel seines alten Lebens weiterlebt. Wir wollen zu dir kommen und bei dir bleiben, heute und in alle Ewigkeit.